Podcast 2. Es ist 12:30 und das ist Rendezvous. In der Schweiz können alle Kernkraftwerke in Betrieb bleiben, sie sind extrem erdbebensicher. In Ägypten holt der neue Präsident das Parlament zurück, ihr überrascht damit Militär, Verfassungsgericht und Volk. Der Tag nach dem Triumph in Wimbledon.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin recht froh, dass es jetzt eine Pause gibt, weil ich jetzt lang am Limit gespielt und viel gespielt eigentlich, aber gleichzeitig natürlich überglücklich.
Roger Federer bei uns im Interview. Und eins unserer Sommerreihe 20 Köpfe, 20 Ideen. Heute mit Antoinette Hunziker-Ebneter. Die ehemalige Chefin der Schweizer Börse zeigt den Weg aus Spekulation und Risikoanlagen. Rendezvous heute mit mir, Simon Loy. Guten Mittag. Die Schweizer Atomkraftwerke sind erdbebensicher und sie widerstehen den Naturgewalten auch dann, wenn ein starkes Erdbeben mit einem Hochwasser einhergehen würde. Zu diesem Schluss kommt die Atomaufsichtsbehörde ENSI in einer Untersuchung. Elmar Plotzer fasst die Fakten zusammen.
Nach dem AKW-Unglück von Fukushima stellte sich auch die Frage, wie erdbebensicher die Schweizer Kernanlagen seien. Heute hat ENSI-Direktor Hans Wanner diese Frage positiv beantwortet.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass alle Schweizer Kernkraftwerke ein extrem starkes und extrem seltenes Erdbeben überstehen, ohne dass Mensch und Umwelt zu Schaden kommen.
Dieses positive Resultat sei auch deshalb erreicht worden, weil die Sicherheitssysteme der älteren Schweizer AKWs in den 80er und 90er Jahren nachgerüstet worden seien. Auch bezüglich der viel diskutierten Hochwassergefahr rund um das AKW Mühleberg gibt das ENSI vorderhand Entwarnung. Denn die Abklärungen hätten ergeben, dass die Stauanlagen in der Umgebung standfest seien. Und doch, ganz zufrieden ist das ENSI nicht. Man habe beim AKW Gösgen mehrfach nachfragen müssen, um alle relevanten Informationen zu erhalten, und das ENSI habe auch eigene Berechnungen anstellen müssen. Man habe zwar festgestellt, dass auch Gösgen erdbebensicher sei. Das ENSI werde einige Unterlagen aber noch vertieft prüfen. Und ganz abgesehen davon laufen weitere Untersuchungen zur Sicherheit der Schweizer AKWs. Und da könnte die Erdbebensicherheit erneut zum Thema werden.
Und das Thema AKW und Erdbeben beschäftigt uns weiter nach weiteren wichtigen Meldungen. Und die hat heute Vormittag Andi Lüscher.
Die Arbeitslosenquote in der Schweiz hat im Juni 2,7% betragen. 115.000 Personen waren als arbeitslos registriert. Das sind laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft weniger als noch im Mai. Das liege daran, dass auf dem Bau und im Gasgewerbe momentan mehr Personal gebraucht werde. In der Schweiz hat sich die Zahl der Firmenkonkurse stabilisiert. Wie die Gläubigervereinigung Kreditreform berichtet, waren es im ersten Halbjahr rund 3.300, 0,5% mehr als in derselben Vorjahresperiode. Bei den Privatpersonen haben die Konkurse um 19% zugenommen. Ende Juni waren es 3.270. In Norwegen könnte die Gas- und Ölförderung morgen weitgehend eingestellt werden. In der Nacht wollen die Betreiber bis zu 6.500 Arbeiter vorübergehend freistellen. Damit reagieren sie auf Streiks in den vergangenen 2 Wochen. Betroffen sind 70 Gas- und Ölfelder in der Nordsee. Die Arbeiter verlangen mit ihren Streiks bessere Regeln für die Pension. Entsprechende Verhandlungen mit den Arbeitgebern waren am Sonntag zum dritten Mal gescheitert. In Ägypten geht der Machtkampf zwischen dem obersten Militärrat und dem neuen Präsidenten Mursi weiter. Der Militärrat hatte Mitte Juni das Parlament aufgelöst. Präsident Mursi hat es gestern aber wieder eingesetzt. Es bleibt nun abzuwarten, wie der oberste Militärrat darauf reagiert. Man sei überrascht über den Entscheid des Präsidenten, sagten Mitglieder des Militärrates gegenüber ägyptischen Medien. Der Parlamentspräsident hat für morgen eine Sitzung des Parlaments einberufen. Die EU-Beobachter loben die Wahlen in Libyen. Man sei überrascht, wie gut organisiert und diszipliniert die Wahlen abgelaufen seien, sagte der Chef der EU-Beobachter. Das sei eine historische Leistung. Die Gefahr, dass islamistische Kräfte in Libyen die Macht übernehmen könnten, beurteilte er als gering. Die Libyer konnten am Samstag erstmals nach Jahrzehnten der Diktatur demokratisch wählen. Resultate liegen noch keine vor. Im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien haben sich Vertreter beider Seiten zu neuen Verhandlungen getroffen. Präsident Bashar al-Assad ist in Damaskus mit dem UNO-Sondergesandten Kofi Annan zusammengetroffen. Hauptthema war der Friedensplan von Annan. Vor dem Treffen kam es in Damaskus zu Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und Oppositionellen. In Moskau hat der russische Außenminister Sergei Lavrov Gespräche mit Vertretern der syrischen Opposition begonnen. Ziel ist es laut Lavrov, die Opposition zu einen und zu Gesprächen mit Assad zu bewegen. Die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dieses Jahres leicht geschrumpft, um 0,1%. Wie die französische Zentralbank mitteilt, hatte die Wirtschaft im ersten Quartal nach der neuesten Berechnung stagniert. In Russland haben die Behörden nach der Naturkatastrophe im Süden des Landes einen nationalen Trauertag angeordnet. Bei den schwersten Überschwemmungen kamen in der Ferienregion Krasnodar mindestens 170 Menschen ums Leben. Tausende verloren ihr Hab und Gut. Der russische Zivilschutzminister räumte inzwischen Fehler ein bei der Alarmierung der Bevölkerung. Ermittler ließen offen, ob wiederholtes Ablassen von Wasser aus einem Stausee zur Katastrophe beigetragen haben könnte.
12.36 Uhr, hier geht's weiter mit den Zeugnisnoten für die 5 Schweizer AKW und der Frage, muss der Schüler, Sorgenkind oder irgendwas dazwischen? Mit dem Blick auf den Schweizer Arbeitsmarkt und der positiven Erkenntnis, bei den über 50-Jährigen geht die Arbeitslosigkeit am deutlichsten zurück. Mit Ägypten und Libyen, dort tut sich Überraschendes. Mit dem König auf dem Tennisthron, Audienz bei King Roger am Tag danach. Und um eins geht's Spekulanten an den Kragen.
Als ehemalige Börsenchefin stelle ich mir eine Börse vor, wo sich langfristig orientierte Anleger und Anlegerinnen und Unternehmen treffen, zum Beispiel nur zweimal pro Woche, wo man also eine Entschleunigung hätte und keine Spekulanten.
Antoine Tunziker-Ebneter, die ehemalige Chefin der Schweizer Börse und ihre Idee für die Schweiz von morgen in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Jetzt aber zuerst Börse und Wetter an die Lüsche.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.172 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 97,67 Rappen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. In den Bergen hat es einige Quellwolken und gegen Abend gibt es lokale Regengüsse oder Gewitter. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 24, im Tessin und im Wallis auf 28 Grad. Morgen Dienstag ist es zunächst nochmals sonnig und warm. Am Nachmittag gehen Gewitter nieder, zuerst über den Bergen und dem Jura, am Abend in der Nacht auch im Flachland. Am Mittwoch wird es vor allem im Flachland und im Süden wieder sonniger. Die Temperatur geht im Norden auf 22 Grad zurück, im Süden auf 26 Grad.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS ab 13.30 Uhr auch online. In der Schweiz können also alle AKW in Betrieb bleiben. Sie haben bewiesen, dass sie einem extremen Erdbeben standhalten. Caroline Ahn von der Inlandredaktion. Welche Noten bekommen die AKW nun von der Aufsichtsbehörde? Eine gute 5?
Ja, das ENSI selber wollte heute keine Noten vergeben, sagte einfach, alle hätten bestanden. Klar ist aber, bei Mühleberg war es knapp, denn das wurde auch an der Medienkonferenz gesagt. Die Noten gehen also wohl bis zu einer 4.
Bleiben wir bei Mühleberg. Knapp bestanden, dort das Verdikt. Wo hat das Werk denn nach wie vor seine Schwächen?
Also hier muss vorausgeschickt werden, dass die definitiv gültige Erdbebengefährdung für alle Werke in der Schweiz heute noch nicht festgelegt ist. Man hat Werte von 2004 aus der sogenannten Pegasus-Studie, die aber als zu hoch angesehen werden. Nun wurde für die vorliegenden Berechnungen eine deutlich tiefere Erdbebengefährdung für Mühleberg angenommen, nämlich eine um rund ein Viertel tiefere. Das ENSI selber geht aber davon aus, dass die definitive Gefährdung nur maximal ein Fünftel unter dem Pegasus-Wert liegt. Und wenn Mühleberg auch unter diesen heutigen Voraussetzungen knapp abgeschnitten hat, zeigt es doch, dass da nicht viel Spielraum bleibt.
Und der Staudamm dort bei Mühleberg, ist der sicher genug?
Beim Staudamm oberhalb des Werkes kommt das Bundesamt für Energie wie auch das ENSI zum Schluss, dass er ein Erdbeben, wie es alle 10.000 Jahre vorkommen könnte, überstehen würde. Doch die BKW selber hat letzte Woche ein Baugesuch eingegeben, um den Damm mit Pfählen zu verstärken. Und das zeigt, dass die Sicherheitsmarge auch da wohl nicht sehr groß ist. Anzufügen ist zudem, dass bereits jetzt Greenpeace oder die atomkritische Energiestiftung SES die heutigen Ergebnisse kritisieren.
Punkt der Erdbebensicherheit gibt es also nun für alle 5 Werke ein vorläufig erfüllt. Die Schweizer AKW müssen aber noch weitere Sicherheitsnachweise erbringen. Welche sind das?
Ja, und auch die Erdbebensicherheit ist eben noch nicht ganz abgehakt, denn erst Ende dieses Jahres werden die definitiven Erdbebengefährdungen bekannt und je nachdem, wie hoch diese ausfallen, müssen die Werke nochmals über die Bücher und die Nachweise nochmals machen. Weiter stehen auch noch Nachweise zu extremen Wetterereignissen an, wie Hagel oder Starkregen. Dies ist eine Folge des EU-Stresstests. Da hat das ENSI bemerkt, dass in der Schweiz dies noch gar nie abgeklärt wurde. Und die Frist läuft bis Ende 2013.
Vielen Dank für diese Informationen live. Caroline Arn war das im Rendezvous. Ja, wo arbeiten die Zuzüge aus der EU? Vor allem, welche Branchen serbeln, welche blühen und wie sehr sind Frühpensionierungen noch im Trend? Antworten auf solche Fragen findet man in der neuesten Arbeitsmarktstatistik. Charles Lieber hat sie sich genauer angeschaut.
Fokus Zuwanderung. Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist dafür verantwortlich, dass die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz um 10% auf fast 4,3 Millionen angestiegen ist, innerhalb von 10 Jahren. Es arbeiten mehr Menschen, Schweizer und Ausländer, in unserem Land. Mit unterschiedlichen Folgen für die Arbeitslosenquote in den 3 Landesteilen. Einen 0,5 Prozentpunkt tiefer als bisher liegt die Arbeitslosigkeit im Tessin und der Westschweiz, erklärt Serge Geier vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Die Erwerbstätigkeit ist in der Westschweiz und im Tessin nach Einführung der Personenfreizügigkeit stärker gestiegen als in der deutschsprachigen Schweiz.
Dennoch, die Anzahl der Menschen ohne Arbeit ist in der Romandie und im Tessin deutlich höher als in der Deutschschweiz. Das liegt vor allem daran, dass gerade in diesen Regionen der Schweiz jene Firmen eher schwach verankert sind, die in den letzten Jahren am meisten neue Stellen geschaffen haben, sagt Serge Geier.
Dort, wo die Beschäftigung in den letzten 10 Jahren stark gewachsen ist, hat die Arbeitslosenquote deutlich abgenommen, zum Teil um 0,7-0,8%. Das betrifft die Versicherungen, die Informatik und die Forschung. Und dort, wo in den letzten 10 Jahren viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind, dort ist die Arbeitslosenquote gestiegen.
Damit sind wir beim Fokus Branchen. In der Textilindustrie, im Papier- und Druckgewerbe, aber auch im Gastgewerbe. Dort sind tausende Arbeitsplätze definitiv verloren gegangen. In Webereien im Zürcher Oberland, in den Papierfabriken in Deisswil und Biberist. Arbeitnehmer, die ihre Stelle dort verloren haben, müssen auf eine Anstellung in anderen Industriebranchen hoffen. Schließlich Fokus Altersstruktur. Die neuesten Zahlen des SECO zeigen auch, das Durchschnittsalter der Schweizer Arbeitnehmer steigt parallel zur ganzen Bevölkerung und die Arbeitnehmer gehen im Vergleich zu früher später in Rente. Darum ging in der Altersgruppe der Erwerbstätigen über 50 die Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren am deutlichsten zurück. Eine gute Entwicklung findet Serge Geier, mit einer großen Ausnahme.
Wer die Stelle verliert, für diese Person ist es doch, braucht es mehr Zeit, wieder eine Stelle zu finden, mehr Einsatz, mehr Energie. Und ich denke, da müssen wir ganz gut darauf achten, dass die Unternehmungen auch den Älteren nochmals eine Chance geben.
Umdenken ist also gefragt, mehr denn je in der Personalpolitik von Schweizer Unternehmen.
Roger Federers 7. Sieg in Wimbledon ist der Höhepunkt seiner Karriere. Am Tag nach der Parforce-Leistung sprach unser Sportredaktor Bernhard Scher mit der neuen Tennis-Nummer 1.
Roger Federer, nach dem gestrigen Match und dem Medienmarathon und dem Champions-Dinner seid ihr jetzt wieder zurück in der Nähe vom heiligen Rasen, vom Center Court. Ihr seht die Zeitungen mit den grossen Schlagzeilen. Was habt ihr jetzt so für einen Gedanke in euch hin?
Ja, es ist immer komisch, nach 12 Stunden wieder Pressekonferenzen zu machen, oder? Aber es gibt immer wieder etwas zu sagen, ich glaube, nachdem so viel passiert ist. Und darum fühle ich mich durch jetzt sehe mir natürlich im Moment selber erstens einmal, oder? Normalerweise, manchmal wache ich auf und bin ich, ja, bin noch topfit, oder? Könnte nochmal spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bin recht froh, dass es jetzt eine Pause gibt, weil ich jetzt lang am Limit gespielt und viel gespielt eigentlich. Und darum bin ich jetzt im ersten Moment natürlich jetzt einfach gerade mal sehr müde, aber gleichzeitig natürlich überglücklich. Und so mit dieser Müdigkeit fühlt es sich natürlich noch viel besser an, weil du weißt, du hast extrem hart geschafft und alles hat zum Schluss doch noch geklappt, wie ich mir vielleicht erhofft und erträumt hatte.
Jetzt seid ihr ab heute wieder die Weltnummer 1. Was bedeutet euch der Status gerade jetzt in dieser Situation, im Moment von dieser Karriere?
Gut, das ist mir gerade vor, jetzt nochmal kalter Rücken drauf, ganz ehrlich, was eben geheißen, dass ich jetzt heute, glaube ich, die Woche vom Pete Sampras egalisiere eigentlich, weil ich bin jetzt nicht ganz sicher gewesen, wie es überhaupt funktioniert, oder ob es jetzt das nächste Woche ist oder diese Woche, aber jetzt ist mir eigentlich nochmal klar geworden, eigentlich wie unglaublich das eigentlich auch ist, und weil es ist jetzt doch schon eine Zeit, wo ich weiss, ich bin genau eine Woche hinter dem Pete und mir wäre es sehr, sehr gut gegangen, auch so natürlich, aber gleichzeitig ist es natürlich wunderschön, mit einem Pete Sampras auf einem Level zu sein, auch mit dem 7. Wimbledon-Sieg, und das sind einfach natürlich grosse Momente in meiner Karriere natürlich.
Letzte Frage, inwiefern ist der 7. Titel jetzt auch ein Triumph für eure Familie und für euren Staff, für euer Team, das euch ja rund um die Tour auch immer wieder betreut?
Ja, ich glaube, es ist vor allem auch ein Sieg mit dem Team natürlich. Ich gehe natürlich auch durch schwierige Momente manchmal durch, alles unter einen Hut zu bekommen und Coaching-Staff oder andere Leute wollen, dass ich es so mache, aber manchmal kann ich gar nicht anders, weil ich so viele Verpflichtungen habe und Familie doch auch noch habe, und es gibt immer Kompromisse natürlich überall am Laufmeter, aber es sind gute Kompromisse und es ist etwas, was immer sehr professionell durchdacht wird. Das muss alles zuerst mal in der Harmonie sein, weil wenn es dort nicht stimmt, dann kannst du nachher schon probieren, zurechtbiegen auf dem Platz, aber es fällt einfach schwieriger, weil auf einmal fängt der Kopf einfach an rumwandern und dann bist du nicht mehr im Moment selber und dann vielleicht verlierst du auch andere Matches. Und durch das bin ich sicher auch durchgegangen in den letzten paar Jahren, weil es hat sich viel verändert, natürlich immer wieder von Babys zu kleinen Kindern jetzt und so weiter. Und darum musst du immer wieder anpassen. Und ich habe das Gefühl, jetzt eben in den letzten Jahren ist es jetzt irgendwo durch einfacher geworden, das Ganze zu managen. Und darum habe ich eine grosse Harmonie gespürt im Team auch, dass wir uns alle sozusagen blind verstehen. Darum bin ich froh, dass es für alle jetzt geklappt hat. Oder? Das ist nicht nur ein Sieg für mich, das ist ein Sieg, den ich mit vielen Leuten teile. Oder? Und darum ich hoffe, freut sich auch jeder an diesem Sieg ein bisschen.
Müde, aber überglücklich, Roger Federer am Tag danach. 13:13. Machtkampf in Ägypten. Gerade mal eine Woche im Amt legt sich der neue Präsident Mohamed Morsi mit dem Militär an. Er setzte gestern das Parlament wieder ein. Jenes Parlament, das Militär und Verfassungsgericht zuvor aufgelöst hatten. Ich fragte die Journalistin Amira Sayed El Al in Kairo, warum handelte Morsi so?
Ich denke, dass es eine ganz klare Machtdemonstration von seiner Seite ist. Er wurde ja von vielen belächelt als der Präsident ohne Machtbefugnisse, als Marionette des Militärs. Und es ist gut möglich, dass er jetzt mit dieser Entscheidung das Militär bewusst herausfordern wollte, seine Macht demonstrieren wollte als neuer Präsident. Viele hier schreiben schon, es sei der erste Schuss im Showdown zwischen Präsident und Militär. Jedenfalls so schrieb es heute Morgen die staatliche Al-Ahram online. Mal schauen, ob das so stimmt.
Wie ist denn diese Machtdemonstration beim Militär angekommen?
Gar nicht gut. Gestern Nacht wurde noch eine Dringlichkeitssitzung einberufen der Militärs, die dann auch bis spät nachts dauerte. Da haben die Generäle miteinander beraten. Bis jetzt gibt es kein offizielles Statement dazu, was da beraten wurde. Aber gerade eben nahmen der Präsident Mursi und der Feldmarschall Tantawi an einer Abschlussveranstaltung der Militärakademie teil. Das wurde auch live im Fernsehen übertragen. Und da sah doch Tantawi sehr grimmig aus. Die Spannung, glaube ich, die war schon zu spüren zwischen den beiden. Also ich denke, das Militär ist schon überrascht worden von dieser Entscheidung und ist auch nicht sehr glücklich darüber.
Hat denn Präsident Morsi als Präsident in seiner Funktion überhaupt das Recht, das Parlament wieder einzusetzen, sich also quasi über das ägyptische Verfassungsgericht zu stellen?
Also Rechtsexperten beschreiben Morsis Entscheidung als illegal und auch unkonstitutionell. Also viele sprechen hier schon von einer Verfassungskrise. Denn nur das oberste Verfassungsgericht und nicht der Präsident hat die Befugnis, solch eine Entscheidung zu treffen. Und mit seiner Entscheidung hat Morsi annulliert er ja auch die Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts das die Wahl des Parlaments für verfassungswidrig hielt, woraufhin das Militär das Parlament aufgelöst hat. Also Mohammed el-Baradei hat gesagt, es wäre nicht mehr das Recht, sondern ein Mann, der hier regiert, womit wir dann wieder da, genau da wären, wo wir mit Mubarak aufgehört haben, nämlich bei einem autokratischen System. Und das will ja hier keiner. Ja.
Es stehe also ein Konflikt zwischen den wichtigsten staatlichen Institutionen an. Ist diese Befürchtung in Ägypten, teilen Sie diese?
Naja, also ich denke schon, dass es zu einem Konflikt kommt zwischen diesen Institutionen. Also wenn hier schon die Rechtsexperten von einer Verfassungskrise sprechen, man muss auch sehen, Mursi hat ja erst vor etwa einer Woche seinen Schwur vor dem obersten Verfassungsgericht abgelegt und er hat geschworen, dass er das Gesetz respektieren würde. Wenn er jetzt schon nach einer Woche deren Entscheidungen in Zweifel zieht und sozusagen auch gleich wieder annulliert, dann ist das natürlich ein Bruch mit diesem Schwur und ein ganz offener Konflikt zwischen diesen beiden Institutionen. Also gut ist das sicherlich nicht für das Land.
Was sagt eigentlich das ägyptische Volk zu diesen jüngsten Entwicklungen im Land?
Also natürlich sind die Islamisten, sind seine Anhänger begeistert und feiern auch diese Entscheidung. Auf dem Tahrirplatz haben sich schon ein paar hundert Demonstranten versammelt, die da diese Entscheidungen feiern und begrüßen. An anderen Orten der Stadt haben sich schon Gruppen versammelt, Gegner von Morsi, die gegen diese Entscheidung demonstrieren. Denn viele hier befürchten, dass diese Entscheidung der erste Schritt ist zu einer kompletten Machtübernahme der Moslembrüder. Das schürt sehr viele Ängste hier, dass die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die ja der politische Arm ist der Moslembrüder, die Macht monopolisieren könnte in Ägypten. Und das war ja auch etwas, warum seine Wahl wurde ja auch von vielen nur deshalb wirklich akzeptiert, weil es zuvor das islamistisch dominierte Parlament aufgelöst worden war. Und man so das Gefühl hatte, dass sie nicht die gesamte Macht im Land haben. Wenn das natürlich jetzt aufgehoben wird und Präsident und Parlament islamistisch dominiert sind, dann kommen natürlich sehr viele Ängste hoch, dass das Versprechen Mursis zum Beispiel ein Zivilstaat in Ägypten aufrechtzuerhalten, nur bloßes Gerede war. Also von daher, da gibt es sehr gespaltene Meinungen in Ägypten im Moment.
Amira Sayed El-Al war das, Journalistin in Kairo. Während in Ägypten mit dem frisch gewählten Präsidenten also ein Muslimbruder an der Macht ist, sieht es in Libyen für die Muslimbrüder weniger gut aus. Libyen hat ein Parlament gewählt, zum ersten Mal seit dem Sturz Gaddafis. Offizielle Resultate gibt es noch nicht, doch nach ersten Auszählungen liegen die Muslimbrüder nur auf Platz 2. Die Nase vorn hat die liberale Allianz, die sich weltoffen gibt. ARD-Korrespondent Peter Steffe.
Die Wahlbeteiligung liegt nach ersten Erhebungen um 63%. Bereits zu Beginn der Auszählung der Stimmen zeichnete sich ein deutlicher Vorsprung für die Parteienallianz von Mahmoud Jibril ab. Der Zusammenschluss kleinerer liberaler Parteien profitierte offenbar davon, dass ihr Vorsitzender Jibril in der Anfangsphase der Revolte gegen Gaddafi als Regierungschef im Nationalen Übergangsrat Profil gezeigt hat. Es zeichnet sich auch ab, dass die Muslimbruderschaft bei den Wahlen in Ägypten und Tunesien der Wahlsieger nach inoffiziellen Berechnungen nur Rang 2 belegt. Die Libyer scheinen eine genaue Vorstellung zu haben, wie die Politik ihres Landes künftig ausgerichtet sein soll. Und sie haben auch konkrete Forderungen. Die vielen Waffen müssen von der Straße. Während der Revolution brauchten die Milizen sie. Von der künftigen Regierung erwarte ich, dass sie die Waffen jetzt aus dem Verkehr zieht, selbst unter Strafandrohung. Bei uns liegt vieles im Argen, sagt ein anderer Mann. Die Bildung und Bildungschancen müssen verbessert werden. Die medizinische Versorgung muss sich ändern. Eine Art Krankenversicherung muss her. Und dann der Aufbau der Wirtschaft. Noch immer wird in Libyen ausgezählt. Bis das vorläufige Endergebnis vorliegt, werden noch einige Tage vergehen. Viele nationale und internationale Wahlbeobachter waren vor der Abstimmung, aber auch am Wahltag selbst im Land unterwegs. Sie verfolgen derzeit auch das Zählen der Stimmen. Alexander Graf Lambsdorff, Chef der EU-Beobachtermission, zieht Bilanz.
Weniger als ein Jahr nach dem Sturz von Gaddafi und von Tripolis sind die Libyer hier in großen Zahlen friedlich zu einer demokratischen Wahl gegangen. Die Wahl war gut organisiert, besser als wir das hier erwartet hätten. Jetzt ist zu hoffen, dass die Zukunft des Landes so gestaltet wird, dass die Hoffnungen der Menschen nicht enttäuscht werden. Die Wahl kann dann eine Initialzündung sein, wenn die nächsten Schritte vernünftig laufen. Wir brauchen in diesem Land eine Verfassung. Das Land muss eine Regierung bekommen, die wichtige, unmittelbar anstehende Entscheidungen jetzt trifft, schneller als das die alte Regierung getan hat. Und wenn dann im Referendum die Verfassung akzeptiert wird und bei der nächsten Parlamentswahl wieder demokratisch gewählt wird, dann wird man im Rückblick sagen, ja, diese Wahl war eine Initialzündung.
Das sagt ein zufriedener Alexander Graf Lambsdorff. Er ist der Chef der EU-Wahlbeobachtermission in Libyen. Die kleine Schweiz, die will dem großen Russland helfen mit Schweizer Wissen in Energiefragen. Bundesrätin Leuthard trifft heute mit einem großen Tross in Moskau ihren russischen Kollegen Energieminister Novak. Da geht es vor allem um Stromsparen und Gebäudeeffizienz. Denn genau da liegt in Russland noch einiges im Argen, wie die Reportage von Brigitte Zink zeigt.
Es gibt eine Frage, die alle Russinnen und Russen genau gleich beantworten. Was tun, wenn es im Winter in der Wohnung zu heiß ist? «Открой форточку», öffne das Fensterchen, sagen sie dann alle, auch Svetlana, die Kioskverkäuferin. Was soll ich tun? Ich mag die Hitze in der Wohnung nicht, aber es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das Fensterchen zu öffnen. Alle, die schon mal in Russland waren, wissen, dass sich bei jedem Fenster im oberen Viertel rechts ein kleines Fensterchen öffnen lässt. Und dass dieses Fortitschka zur Regulierung der Wohnungstemperatur dient. Denn in ganz Russland, selbst in Moskau, der viertäuesten Stadt der Welt, schaltet das städtische Elektrizitätswerk die Heizung für sämtliche Moskauer Wohnungen gleichzeitig ein. Beginn der Heizperiode ist Mitte Oktober, abgeschaltet wird Mitte April, egal wie warm oder kalt es draußen noch ist. Ein Überbleibsel aus der Planwirtschaft, das die Leute dazu zwingt, Energie zu verschleudern. Bitte schön, wenn ich eine moderne Heizung kaufen könnte, mit der man die Temperatur regulieren kann, dann würde ich dies sofort tun, sagt Svetlana. Aber drei solche Radiatoren und die ganze Montagearbeit, das kann ich mir schlicht nicht leisten. Die Energieeffizienz in Wohn-, aber auch in Geschäftshäusern erhöhen, dies sieht Alexei Kakorin denn auch als eines der drängendsten Probleme in Moskau an. Er ist Klima- und Umweltexperte beim WWF Russland, in dessen Moskauer Büro es keine Fortitschkas mehr gibt. Man müsste alle Wohnungen mit Zählen für Gas-, Wasser- und Heizungsverbrauch versehen. Bis vor kurzem gab es einzig Elektrizitätszähler und da haben wir festgestellt, dass die Ausgaben für den Verbrauch auf einen Drittel sinken, wenn die Leute sehen, was sie verbrauchen, sagt Alexei Kakorin. Technologie und Ausrüstung, beides stecke allerdings hier noch in Kinderschuhen und nicht nur dies.
Экономия, которая у семьи получается или у небольшого бизнеса получается от экономии энергии.
Vor allem bei den Kleinunternehmen sei das Interesse für Stromsparen gering, weil finanziell dabei nur wenig herausschaue. Zu billig die Energie, sagt Kakorin.
Считать это единственным правильным стилем жизни.
Er erwähnt aber, dass immerhin bei Renovationen und Neubauten schon seit einiger Zeit strengere Vorschriften gelten. So darf man in Moskau Häuser und Wohnungen nur dann renovieren, wenn sie gleichzeitig isoliert und mit wärmedichten Fenstern versehen werden. Was dummerweise dazu führt, dass Leute wie etwa Valodia jetzt kein Fensterchen mehr aufmachen können. Jetzt müssen wir im Winter die Balkontür öffnen, wenn es uns in der Wohnung zu heiß ist. Sie sehen, solange die noch zentral heizen, verpufft hier wirkungslos eine Riesenmenge Energie.
Das war eine Reportage von Brigitte Zink. Statt Tagesgespräch gibt's hier im Juli Tagesköpfe mit ihren Ideen für die Schweiz von morgen. Heute Antoinette Hunziker-Ebneter, 51, ehemalige Chefin der Schweizer Börse. Zuerst aber noch Andi Lüscher, 32, mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Die Schweizer Atomkraftwerke sind erdbebensicher. Zu diesem Schluss kommt die Aufsichtsbehörde ENSI. Die Atomkraftwerke dürfen deshalb am Netz bleiben. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz hat im Juni 2,7% betragen. 115.000 Personen waren als arbeitslos registriert, etwas weniger als im Mai. In Norwegen wird die Gas- und Ölförderung morgen weitgehend eingestellt. Hintergrund ist ein Arbeitskonflikt. Betroffen sind 70 Gas- und Ölfelder in der Nordsee.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.